Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, im Moment, wenn man raus aus dem Fenster guckt oder nach draußen geht, ist das Wetter noch sehr, sehr ungemütlich. Im Moment regnet es vor allen Dingen und es ist weiterhin kalt. Das heißt wiederum, dass wir daheim die Heizung alle noch ordentlich hochdrehen müssen. Und Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der sagt, das könnte eventuell zu einem Problem werden bei uns. Mit wem hast du denn gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Dr. Christoph Kané gesprochen, der ist Energieexperte und mit ihm habe ich über das Thema Gasmangel gesprochen. Also da geht es weniger darum, dass die Heizungen kalt bleiben, aber dass vielleicht die Industrie die ein oder andere Anlage stilllegen muss.
Wo genau liegt denn das Problem? Also geht uns in Deutschland das Gas aus?
Ja, also ich meine, das Problem ist natürlich der russische Angriffskrieg. Also wir hatten ja vorher die Gasversorgung weitestgehend aus Russland abgedeckt und mussten das ein bisschen umstellen. Man hat dann natürlich als Regierung gesagt, man muss die Gasspeicher dann ein bisschen mehr auffüllen und das wird dann auch unterstützt von der Regierung. Und das hat man jetzt so ein bisschen gelockert und hat vielleicht auch nicht ganz so mit dem kalten Winter jetzt gerechnet, wie wir ihn jetzt haben.
Was also die aktuelle Situation bei unseren Gasspeichern, wie die genau aussieht und was das für Folgen hat für die Industrie, aber auch für uns zu Hause, das hört ihr jetzt im Interview Michael mit Dr. Christoph Kané über die Gasspeicher in Deutschland.
Heute reden wir über Gasspeicher. Sind sie genug gefüllt, um noch über den Winter zu kommen, der noch ein paar Wochen andauert? Darüber rede ich mit Dr. Christoph Kané. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Scholl. Ich freue mich immer, hier zu sein.
Ja, und dann steigen wir direkt ins Thema ein. Gasspeicher, also ist ja ein wichtiges Element unserer Energieversorgung. Also wir wollen es ja alle schön warm zu Hause haben. Keiner will irgendwie in einer kalten Wohnung sitzen und viele Wohnungen werden ja mit Gas beheizt. Es gibt auch Gaskraftwerke, die Strom produzieren und es gibt natürlich auch die Fernwärme, die teilweise ja auch mit Gas gespeist wird. Und jetzt erklären Sie uns mal, was ist denn überhaupt ein Gasspeicher?
Also wenn man jetzt, Gasspeicher sind ja gerade in aller Munde, das, wovon wir hier reden, sind die unterirdischen Gasspeicher, die Deutschland angelegt hat. Physikalisch betrachtet gibt es davon zwei Typen, nämlich das eine sind Kavernenspeicher und das andere sind Porenspeicher. Kavernenspeicher, die treten vor allen Dingen in Nord- und Nordwestdeutschland auf, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Und zwar, dabei handelt es sich um Kavernenhohlräume, die man innerhalb von Salzstöcken gebildet hat. Und das sind sehr, sehr schnelle Gasspeicher. Das heißt, man kann dort Gas sehr schnell wieder rein und wieder herausbringen. Die haben also dann gerade die Funktionalität, dass sie auf plötzliche Nachfrageschocks sehr, sehr schnell reagieren können. Daneben gibt es sogenannte Porenspeicher. Das sind immer stillgelegte Erdgasfelder. Und zwar in dem Moment, wo man dann das Erdgas komplett gefördert hat, hat man diese Vorkommen als Porenspeicher weiter benutzt. Das heißt, auch hier kann man dann Erdgas mit hineinbringen. Zum Teil sind die Volumina auch sehr viel größer als diese künstlichen Kavernen. Allerdings sind diese langsamer. Das heißt, in solchen Porenspeichern können sie nicht so schnell ein- und wieder ausspeichern, wie das bei Kavernenspeicher der Fall ist. Kavernenspeicher dienen also als kurzfristige, sehr schnelle Speicher für Schocks, Temperatureinbrüche, aber vielleicht auch mal, dass eine ganz wichtige Pipeline ausfällt. Dafür sind Kavernenspeicher sehr gut. Und die Porenspeicher, die sind eher für eine langsame, kontinuierliche Abnahme sehr geeignet. Diese beiden Typen hat Deutschland, paar 40 hier im Land. Die Kavernenspeicher eher im Nordwesten, die Porenspeicher verteilt über das Land.
Ja, und jetzt gibt es ja die Sorge, dass diese Speicher die Nachfrage nicht mehr bedienen können. Also je nachdem, wie der Winter jetzt noch weitergeht, es sind ja noch ein paar Wochen, wo es kalt wird. Also es kann ja auch bis in den Mai hineingehen, wo wir relativ viel Gas brauchen, zumindest mal in den privaten Haushalten. Und wir hatten ja eine ähnliche Situation 2022. Da gab es ja den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die Gasversorgung aus Russland wurde dann eingestellt. Nord Stream ist ja auch nicht mehr in Betrieb. Was ist denn jetzt der Unterschied zu vor 4 Jahren heute?
Da müsste ich etwas ausholen.
Okay.
Fangen wir mal an mit der Situation vor 2022. Mhm. Die Gasspeicher, die ersten gab es ja schon da in den 50er, 60er Jahren, die hatten eine ganz traditionelle Funktion in der Gaswirtschaft, nämlich Sommer-Winter. Spread nennt man das, nämlich zwischen dem Gaspreis traditionell im Sommer und im Winter gab es immer eine Differenz, nämlich in dem Maße, wie dann die Nachfrage im Winter zunahm, in dem Maße waren Wintergaspreise höher als Sommergaspreise, also haben Erdgas Handelsunternehmen dann auf diese Speicher zurückgegriffen. Und sobald oder solange dieser Spread größer war als die Gebühren, die man für die Einlagerung des Gases bezahlt hat, so lange wurden dann die Erdgasspeicher gefüllt. Wenn es keinen Sommer-Winter-Spread mehr gab, weil zum Beispiel ein milder Winter vorausgesagt wurde, dann hatte man auch grundsätzlich kein Problem mit der Versorgungslage. Aber die Annahme war immer, es gibt einen marktwirtschaftlichen Anreiz für die Nachfrager, in dem Falle also den großen Erdgashändlern, eine solche Einspeicherung über den Winter vorzunehmen. So lange, so gut. So, jetzt kam die Zäsur, nämlich der russische Überfall auf die Ukraine in 2022. Die kam ohnehin in einer Situation, der Krieg begann ja im Februar, als man feststellen musste, dass die Gasspeicher nicht sehr hoch gefüllt waren. Nämlich dieses Thema des Sommer-Winter-Spreads, das war in den letzten Jahren auch immer weniger deutlich geworden. In diesem Jahr, also 2025, hatten wir kaum einen Sommer-Winter-Spread gehabt. Und dann fiel 2022 die Versorgung durch die Russland aus, beziehungsweise sie wurde auch dann Sanktionen unterworfen. Und dann begann die große Sorge, schon niedrige Ausgangssituation und dann noch Wegfall der russischen Belieferung. Die LNG-Transporte waren damals erst als Substitut in der Schaffung gewesen. Also hat man dann 2022 gesagt, wir verlassen uns nicht mehr auf den Marktmechanismus, sondern wir geben Füllstandsvorgaben vor. So, und die hießen dann so 75% im September, 95% im November. Und als diese dann erkennbar gerissen wurden, hat dann das Wirtschaftsministerium damals unter Habeck den Auftrag gegeben, die werden jetzt durch staatliche Ankäufe in die Gasspeicher hinein halt entsprechend befüllt, dass diese Gasspeicher dann auch entsprechend befüllt sind und damit auch die Versorgungssicherheit gewährleistet. Das war eine extrem teure Angelegenheit gewesen, hat also den Steuerzahler so knappe 10 Milliarden gekostet, weil man hat dann in die Krisensituation extrem teuer Gas aufgekauft. Da haben manche internationalen Gashändler haben sich wirklich eine goldene Nase verdient. Und als dann später das Gas wieder ausgespeichert wurde, wurde es zu wesentlich geringeren Gaspreisen auch wieder ausgespeichert. Und die Differenz macht so ungefähr die 10 Milliarden aus, die da der Steuerzahler bezahlen musste. Die Regierung hat gesagt, wir haben zumindest die Versorgungssicherheit über den Winter sichergestellt. Jetzt im Anfang 2025 hat noch die bestehende Ampelregierung noch gesagt, okay, diesen Mechanismus, der auch extrem teuer war, den brauchen wir jetzt nicht mehr beizubehalten, weil die Gaspreise sind nicht mehr so vergleichbar wie 2022. Wir haben jetzt diese drei LNG-Terminals. Es gibt auch LNG-Lieferungen, die über Frankreich, Belgien, Holland laufen. Also die Situation ist entspannt. Wir können also die Füllstandsniveaus absenken. War so ziemlich die letzte Aktion von Herrn Habeck gewesen, einen Tag bevor er das Zepter an Frau Reiche übergeben hat. Aber da gab es mit Sicherheit ein gemeinsames Verständnis zwischen Ampelregierung und Nachfolgeregierung zu sagen, wir brauchen diese rigiden Füllstände von 95% zum 1. November nicht mehr, sondern uns reichen dann 80% beziehungsweise für manche Porenspeicher wie Frankenthal zum Beispiel, da reichen dann auch 45%. Jetzt ergab sich allerdings folgendes Problem. Dieser Marktmechanismus, Sommer-Winter-Spread, auf den man dann auch gehofft hatte, der hat sich nicht eingestellt. Die Preise waren nicht sehr unterschiedlich gewesen. Und damit haben diese Gasspeicherfüllstände auch exakt dieses Niveau getroffen, aber nicht wesentlich weit drüber. Und das hatte man sich vermutlich auf Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums etwas höher erhofft. Und dadurch, dass dieser Winter, er war jetzt im Dezember nicht ganz so kalt gewesen, aber zurzeit hier im Saarland ist es ja relativ gemäßigt, aber in Norddeutschland sehen wir ja die Bilder, wie kalt es dort im Moment ist, haben wir natürlich eine sehr rasche Entleerung, die ist jetzt in den ganzen Schlagzeilen drin und jetzt beginnen die Rechnereien. Reicht es insgesamt und wie sieht es dann auch in einzelnen Lokalitäten aus, reicht es dort?
Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, am besten rechnet man ja vorher und man kann ja verschiedene Szenarien durchspielen und es gab jetzt ja relativ milde Winter und jetzt haben wir nochmal einen relativ harten Winter im Vergleich zu den anderen Wintern und sowas muss ich doch vorher berechnen als Ministerium oder als Energieversorger. Also dafür habe ich ja Abteilungen und Experten, die das berechnen können und die sagen, okay, also wir müssen jetzt im Juli schon gegensteuern oder vielleicht uns nicht auf den Markt verlassen, sondern als Staat eingreifen. Wieso hat man das nicht gemacht? Also hat man da wirklich zu sehr auf den Markt vertraut oder gesagt, die letzten Jahre hat es auch gepasst. Was ist denn da Ihre Einschätzung, warum man das nicht so gemacht hat?
Also man war mit Sicherheit der Meinung gewesen, es wird in Summe dann reichen. Mhm. Und das Problem ist an der Stelle, man kann Füllstandsvorgaben machen nach dem Motto, das ist ein Minimumlevel. Mhm. Aber man kann natürlich auch erweiterte Vorsorge treffen. Man kann also sagen, wenn der Winter besonders hart einsetzt und man erkennt, man kommt gegenüber Prognosen vielleicht ein wenig ins Untertreffen hinein, dann gibt es dort Möglichkeiten, unabhängig von solchen teuren staatlichen Käufen, auch marktwirtschaftliche Ausschreibungen zu nennen. Nennen sich SSBO-Ausschreibungen. Da macht also der Staat eine Auktion an die Gashändler, sagt ein, ihr speichert ein und ruft auf uns und wir dürfen abrufen, wann wir dieses Gas benutzen. Und dafür bekommt ihr eine Prämie, die wir per Auktion vergeben. Solche Möglichkeiten gibt es. Solche Möglichkeiten hätte es gegeben. Wenn Sie jetzt fragen, warum hat man das nicht gemacht, ist das offensichtlich eine Risikoabwägung gewesen. Es gibt ja dort tägliche Berichte, tägliche Sitzungen. Man hat den Notstandsplan um eine Stufe heruntergenommen. Es kann sein, dass man wieder in einen solchen Alarmzustand wieder hineinkommt. Aber die ganzen Tage hindurch war man der Meinung gewesen, es besteht noch kein Grund, solche Maßnahmen zu ergreifen. Das ist dann eine politische Einschätzung, die am Ende des Tages Frau Reiche getroffen hat. Und wie so immer im Leben, wenn es schief läuft, muss sie dann halt dafür auch die, mit Sicherheit dann auch die politische Verantwortung übernehmen.
Ja, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf die Rolle der Gasspeicher. Also es ist ja so, es kommt Gas ins Land. Ich glaube, relativ wenig eigenes sind irgendwie so 2%, die in Deutschland gefördert werden. Und der Rest kommt ja irgendwo her. Also aus LNG oder aus anderen Ländern, die Gas fördern. Niederlande, Norwegen oder Großbritannien, glaube ich, auch. Also wie wichtig ist denn die Rolle dieser Gasspeicher in dem System? Also ist das nur ein Puffer oder ist das wirklich was ich brauche, um das System aufrechtzuerhalten in so einem Winter?
Also von den Gasmengen, wir sind tatsächlich gerade bei Gas sehr von Importen abhängig. Das ist nicht zu verschweigen. Es gab auch im Kontext mit dem Ukraine-Überfall die Diskussion, ob wir nicht die Gasfelder, die wir selbst haben, per Fracking auch jetzt wieder erschließen würden. Aber da haben sich gerade die Grünen extrem dagegen gewehrt gehabt. Aus diesem Grunde bleibt es ein Importstatus. Knapp die Hälfte kommt per Pipeline aus Norwegen. Inzwischen kommt viel per Pipeline aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Das ist aber auch letztendlich LNG. Das wird dann nach Dünkirk, Seebrücke und Rotterdam gebracht und von dort aus ins europäische Verbundnetz eingebracht. Und dann gibt es halt unsere drei FSRUs, wie das heißt, also diese Terminals, die wir dann zwei in der Nordsee, eine im Ukraine haben. Also von daher hat man dort eine komplett importabhängige Infrastruktur. Das ist so und das hätte man können nach der Ukraine anders handhaben, wollte man dann aber nicht.
Also durch Fracking zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Da wäre man ja auch einigermaßen vom Wetter unabhängig, hätte eine eigene Quelle, könnte damit einen gewissen Prozentsatz des inländischen Bedarfs auch kontinuierlich abdecken. Solange man das alles nicht hat, braucht man Gasspeicher aus zwei Gründen, nämlich Verbrauchsspitzen gerade im Winter vorzuhalten und zum Zweiten auch ein gewisses Risikomanagement. Nach dem Motto könnte man sich in der heutigen Welt gut vorstellen, es gibt Terroranschläge auf wichtige Pipelines, die uns aus Norwegen heraus beliefern, damit wir dann, bis so eine Pipeline wieder repariert sind, auch über einen eigenen Gasspeicherbestand haben. Das heißt, im Grunde genommen ist es ein Analogon zu dem, was wir auch im Strommarkt sehen. Im Strommarkt haben wir auch das Problem, dass die erneuerbare Erzeugung, die uns ja plötzlich so wichtig ist, dass diese im Winter natürlich nicht in gleichem Maße und vor allen Dingen nicht mit Verlässlichkeit mit Strom beliefern kann. Deswegen gibt es gerade in dem Winter Dunkelflauten und wir brauchen Ersatz. Gaskraftwerke, blöderweise. Und auf der anderen Seite haben wir ein solches Thema auch im Erdgasmarkt. Damit wir auch weiterhin da gesichert sind, mögen wir bitte dann entsprechend auch Gas einspeichern. Und ich glaube, die Notwendigkeit, auch Gasspeicher aufrechtzuerhalten, die wird sich in den nächsten Jahren damit auch nicht ergeben. Die Frage ist natürlich nur, kann man sie etwas besser risikobasiert steuern, als es offenbar in diesem Jahr gemacht worden ist.
Und jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Also wir sind jetzt mal ein bisschen pessimistisch und die Speicher, die gehen immer weiter zurück, gehen vielleicht, laufen sogar leer. Und aus irgendwelchen Gründen kommt kein neues Gas nach Deutschland. Also ich habe vielleicht nur noch so einen kleinen Puffer. Wie wird denn dann abgeschaltet? Also wird dann zuerst die Industrie abgeschaltet, dann die Haushalte, dann die Gaskraftwerke? Also wie würde dann ein Szenario in so einem Fall aussehen?
Also das Haushalte abgeschaltet werden. Ich verfolge ja auch die sozialen Netze, da wird dieses Schreckensgespenst immer aufgebaut. Also das kann man definitiv verneinen. Selbst in einem Notfallszenario würde zuerst die Gaslieferung an die Industrie, an die Kunststoffindustrie dann reduziert werden. Also das wird definitiv nicht stattfinden. Wir spielen das Szenario mal durch. Per heute ist es ja schon so, dass die ersten Gasspeicher schon ziemlich dicht auf dem Null-Level liegen. Ich habe gerade heute noch mal geschaut. Wolfersberger, ein ganz wichtiger Gasspeicher in Bayern, ist ziemlich nah am 0%-Level. Das ist für die Bayern auch ein Problem. Wenn jetzt die Gasspeicher in Richtung Null gehen und auch aus netzphysikalischen Gründen vielleicht nicht mehr einspeisen können, selbst wenn sie noch leicht gefüllt sind, dann ist es so, dass die Importe den heimischen Bedarf dann eben decken müssen. Da haben wir dann diese LNG-Terminals, die kann man auch dann an der französischen, belgischen, holländischen Küste, wie erwähnt. Ja, und dann ist es einfach so, dass wenn dann plötzlich doch wieder ein sehr starker Kälteeinbruch kommt mit einem erhöhten Gasverbrauch, gerade bei den privaten Haushalten, dann verschiebt sich halt die Marktrelation. Dann steht einem Angebot, das man vielleicht dann nicht mehr im gleichen Maße mit anziehen kann, eine höhere Nachfrage gegenüber. Da sorgt aber dann der Markt dafür, dass die beiden wieder in den Ausgleich kommen. Ja. Und das tut er über höhere Gaspreise. Also der Gaspreis lag so um den 20. Januar rum so bei 30 Euro pro Megawattstunde und ist dann auf die Meldungen, dass es im Februar doch noch mal knackig kalt werden könnte, ist er auf 40 hochgesprungen. Und jetzt im Moment ist er wieder auf 35 runtergekommen. Das ist so ein Spiegelbild im Moment der Wettervorhersagen. Wird es doch noch mal richtig kalt, werden die Gaspreise entsprechend anziehen. Wenn sie sehr stark anziehen, dann wird es so sein, dass gewisse Industrieunternehmen dann halt ihren Verbrauch reduzieren und auf die Art und Weise kommen dann die Dinge wieder ins Gleichgewicht. Das ist aber ein volkswirtschaftlich nicht unbedingt wünschenswerter Zustand, weil gerade die Grundstoffindustrie ist ja im Moment gerade gebeutelt genug. Und wenn wir jetzt durch hohe Gaspreise, und seien sie auch nur temporär, dort wieder in die Situation von Produktionskürzungen oder auch von Kurzarbeit hineinkommen, ist nicht so toll. Hinzu kommt, höhere Gaspreise bedeuten dann auch höhere Strompreise. Weil am Ende des Tages, wenn wir so richtig schön in der Dunkelflaute sind, brauchen wir wieder die Gaskraftwerke, um den Strombedarf zu decken. Und dann bestimmen die Gaspreise, also letztendlich die Erzeugungspreise der Gaskraftwerke, dann auch die Strompreise. Das heißt, die ziehen uns dann auch wieder nach oben. Also das sind volkswirtschaftlich nicht gerade wünschenswerte Effekte. Es gibt noch einen zweiten Effekt. Nämlich in Bayern könnte es tatsächlich auch physisch eng werden. Das hat folgenden Grund, weil fast alle Kavernenspeicher liegen in Norddeutschland. In Bayern gibt es 4, 5 einzelne Porenspeicher, die sind zum Teil recht groß, aber die haben halt dieses Problem, dass sie auf einen plötzlichen Nachfrageschock nicht in ähnlicher Weise reagieren können wie ein Kavernenspeicher. Und wie gesagt, Wolfersberger liegt so bei 5% heute am 6. April. Februar. Und damit ist relativ klar, da ist nicht mehr so viel drin. Und zum Zweiten, auf einen solchen Nachfrageschock sind die bayerischen Gasspeicher ohnehin nicht geeignet. Frankenthal wäre es auch nicht, aber wir haben da weniger Problem, weil das Saarland liegt in einer dichten Versorgungsschiene, zum einen von den Kavernenspeichern in Nordwestdeutschland, aber auch schon von den LNG-Terminals in Westeuropa. Das heißt, Saarland, unsere Gasversorgung ist von Gasspeichern wenig abhängig. Aber bei den Bayern ist es tatsächlich so, dass auch hier dann eine dringende Notwendigkeit existiert, von Norden nach Süden zu transportieren. Früher ist dann noch mal mehr aus Tschechien über Österreich gekommen, aber das Thema Russland hat sich erledigt. Also ist dort eine Nord-Süd-Abhängigkeit gegeben. Die Bayern haben auch ihre Chemieindustrie. Und wenn es dann noch zusätzlich eine Dunkelflaute gibt, dann müssen die Bayern ebenfalls Gaskraftwerke anschalten. Also dann wird es in Bayern knapp werden. Und interessanterweise hat die THE, Trading Hub Europe, das ist der Marktgebietskoordinateur der Ferngasbetreiber, die haben jetzt schon eine Ausschreibung gemacht um Regelenergie. Regeln, also wenn das System in Bayern aus dem Gleichgewicht kommt, aber halt nur in Bayern, dass dann Ferngasbetreiber oder Händler dann Gas nach Bayern hineinliefern. Hm. Das ist also schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass die THE mit Schwierigkeiten in Bayern rechnet. Das sind die zwei Szenarien, die wir haben. Also ein genereller Mangel, der zu hohen Gas- und Strompreisen führt, und Schwierigkeiten in Bayern, die dann zu einer entsprechenden Regelenergiebeschaffung führen. Alles nicht so ganz wünschenswerte Zustände, die man dann halt für das nächste Jahr dann besser begegnen sollte.
Ja, und gucken wir mal aufs nächste Jahr. Also es kommt jetzt ja hoffentlich nochmal der Frühling, die Temperaturen gehen wieder hoch und zumindest mal, um zu heizen, braucht man jetzt kein Gas mehr. Und dann hätte man jetzt ja über den Sommer Zeit, um die Speicher nochmal aufzufüllen. Wie schätzen Sie das ein? Wird das passieren oder sagt man dann, ja, okay, das ist vielleicht so, also der Spread ist vielleicht nicht so hoch, dass sich das nicht rentiert und man läuft nochmal in dieselbe Problematik rein wie diesen Winter?
Das ist schwierig zu sagen, weil ein Problem ist jetzt, dass wir wirklich mit einem rekordtiefen Stand der Speicher jetzt rausgehen. Die waren in den letzten Jahren im Frühjahr nie so tief rausgekommen, wie sie jetzt rauskommen. Das kann man, selbst wenn der Rest des Winters mild verläuft, kann man das jetzt schon sagen. Und dann ist es ein bisschen zweifelhaft, ob die Gasspeicher noch aufgefüllt werden, ob die Gasspeicher über das Füllstandsniveau noch hinaus aufgefüllt werden. Weil der Punkt ist der folgende: Wenn der Markt weiß, da ist nochmal eine Nachfrage, um Gasspeicher aufzufüllen, dann werden die Sommerpreise durch diese Nachfrage tendenziell auch gestützt. Das heißt, es gibt Auffüllnachfrage, die zu etwas höheren Sommerpreisen führt und damit den Sommer-Winter-Spread egalisiert. Von daher ist es sinnvoll anzunehmen, dass wir einen solchen Sommer-Winter-Spread nicht sehen werden. Und dann ist die Frage, wie kann die Regierung darauf besser reagieren, dass man aus dem Monitoring heraus sagt, okay, wir haben jetzt diesen Stand zum so und so 4. Oktober 2026, wir machen eine kleine Ausschreibung, wir machen eine mittlere Ausschreibung, wir machen eine größere Ausschreibung. Ganz das Thema dort dem Markt zu überlassen, so gerne man das als Marktwirtschaftler tun würde, ist es nicht, weil wir es hier halt mit einem Gut zu tun haben, das man nicht beliebig schnell herbeischaffen kann, insbesondere wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Ein Faktor, den man auch immer wieder bedenken muss, ist das Thema USA. Nämlich, auch in den USA war es am Ende Januar sehr, sehr kalt gewesen. Da hat sich allerdings die Wetterlage entspannt. Das heißt, wir können davon ausgehen, falls es bei uns kalt bleibt und in den USA nicht wieder so ein Winterbruch-Einbruch kommt, dass es dann entsprechende LNG-Lieferungen nach Europa kommt. Das würde auch automatisch dann stattfinden, wenn der europäische Preis dann steigt, aufgrund des Mechanismus, den ich jetzt gerade skizziert habe, dann steigt natürlich die Nachfrage, und es wird für US-Exporteure dann interessant, noch interessanter, nach Europa zu exportieren. Ganz mittelfristig muss man sich noch ein anderes Thema betrachten. Nämlich in den USA wird die KI massiv ausgebaut. Mhm. Die braucht Strom. Die braucht verlässlich Strom. Das heißt, Erneuerbare können eine Ergänzung sein, aber man braucht einen 24/7 verlässlichen Strom. Kernkraft bekommt man oder neue Kernkraftwerke bekommt man nicht auf die Schnelle hingestellt. Das dauert halt 5 bis 10 Jahre. Also werden in den USA sehr, sehr viele Gaskraftwerke im Moment gebaut. so viel letztendlich, wie man im Moment Gasturbinen herbeibeschaffen kann. Das heißt, auch hier muss man befürchten, dass die Gasnachfrage vor 5 Jahren, als dieses Thema, oder nicht vor 5 Jahren, aber spätestens zum Beginn dieser Ukraine-Krise war die Annahme gewesen, ab 2026 werden wir eine höhere LNG-Versorgung haben, aus den USA, aber auch aus Katar und anderen, weil letztendlich LNG-Felder weiter erschlossen werden, weil es sich lohnt. Das, diese zusätzliche Angebot wird wahrscheinlich rein von den USA und der KI dort aufgesaugt werden. Und von daher behalten wir dort ein gewisses Problem, dass Gas ein knappes Gut bleiben wird. In Europa ist es eher so, wir sind ja in einer Phase der Deindustrialisierung. Die ist ja weiter noch nicht abzusehen, wann diese endet. Die hohen, das ist ja ein sich selbst verstärkendes System, solche Gas- und Strompreisprobleme treiben die Deindustrialisierung weiter an. Außerdem hat das Gebäudeenergiegesetz von Herrn Habeck weiterhin Gültigkeit. Es ist nicht zu erkennen, dass man das ändern wird. Das heißt, bei uns wird die Gasnachfrage tendenziell eher nachgeben. Aber das wird aufgefangen durch Asien und vor allen Dingen durch USA. Das heißt, der Handlungsbedarf, der bleibt dann gegeben.
Ja, das wäre auch meine Frage. Also Thema Gas als Energieträger in der Energieversorgung. Also wird das eher abnehmen, eher zunehmen in Deutschland? Also wir betrachten jetzt ja nur Deutschland. Also wie ist denn da Ihre Einschätzung? Sie haben es ja schon gesagt, es werden immer mehr Wärmepumpen installiert. Ich glaube, Mannheim oder so will sogar das Gasnetz stilllegen. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber wird Gas noch die Rolle spielen in Deutschland, wie es jetzt spielt? Oder?
Das ist immer eine Frage der politischen Vorgaben. Und die politischen Vorgaben sind durch die Ampelregierung eindeutig gesetzt worden. Phase out Gas im Rahmen von Net Zero. Und global findet das nicht seinen Widerhall. In China rechnet man mit einer steigenden Gasnachfrage, in Indien in besonderem Maße. Dort will man bis Ende des Jahrzehnts den Gasverbrauch um die Hälfte steigern. Das sind auch zum Teil Substitutionsmechanismen von Kohle, Coal to Gas Shift nennt man das. Das heißt, aus Asien heraus kommt eher eine verstärkte Gasnutzung. USA habe ich gerade eben erwähnt, ein sehr starker Gasbedarf, der eigentlich nur davon abhängt, wie stark man die Komponenten wie Gasturbinen im Moment herbeibekommt, die man braucht. Lediglich Europa geht hier einen Weg der Verminderung der Gasnachfrage, die aber durch die Politik auferzwungen wird. Ob wir damit so gut bedient sind, sei mal ganz dahingestellt. Wäre dann wahrscheinlich wieder ein Thema von ganz eigenen Podcast schon wieder, aber die Bestimmungsfaktoren haben Sie ja benannt. Zum einen, es ist das Thema, dass die Industrie elektrifiziert werden soll. Und da spielt immer das Thema grüner Wasserstoff eine sehr große Rolle. Wir haben schon häufiger über das Thema der Stahlindustrie hier gesprochen. Aber es zeichnet sich ab, dass diese Pläne von grünem Stahl nicht mit grünem Wasserstoff befriedigt werden können. Zumindest mal nicht in den nächsten 10 Jahren. Und wenn eine solche Direktreduktionsanlage in Dillingen steht, ja, dann bleibt nichts anderes übrig, wenn kein grüner Wasserstoff da ist oder nur 5% des Bedarfes, der kostengünstig in Karling dargestellt werden kann, aber alle Elektrolyseurprojekte im Saarland sind eingestellt worden, dann muss der Rest mit Erdgas kommen. Weil die Anlage, so wie sie in Dillingen geplant ist, die kann auch sehr, sehr hohe Übermengen mit Mengen mit Erdgas arbeiten. Dann wird es halt so sein. Aber auf die Art und Weise bleibt dann halt von der Grundstoffindustrie immer noch ein Bedarf nach Erdgas vorhanden, solange die Grundindustrie sich das noch erlauben kann, weil die CO2-Belastung wird natürlich dort weiter hochgefahren. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr ungünstigen Weg. Gebäudeenergiegesetz ist ein Thema ganz für sich. Sobald da die entsprechenden kommunalen Wärmeplanungen durch sind, da ist ja gerade das jetzige Jahr zumindest für die großen Städte ein sehr entscheidendes. Ab dann wird es ja sehr, sehr schwer bzw. verunmöglicht, sich neue Gasheizungen dann anzuschaffen. Also der politische Wille ist da, dies alles nach unten zu fahren. Das kann dann solche Gasmangelszenarien dann ein wenig lindern. Aber es bringt andere Probleme mit sich, die dann uns auf andere Art und Weise treffen. Denn was wir im Moment an dieser Diskussion der Gaskraftwerke sehen, die Frau Reiche jetzt dringend implementiert sehen will ab 2030, ist dieser Umweg auf Net Zero, der läuft auch über Gaskraftwerke. Weil wir können es drehen und wenden, wie wir es wollen. Wir können so im Solarpark einen Speicher hinzubauen, ja, dann kann er in der Nacht auch vom Speicher, kann dann ein wenig Überschuss Solarstrom abgeben, alles gut. Aber für den Winter zu überbrücken, reichen erneuerbare Energien nicht. Wir brauchen dafür Gaskraftwerke. Wird auch von niemandem ernsthaft bestritten. Wäre vielleicht intelligenter gewesen, wir hätten die Kernkraftwerke behalten. Das Thema hatten wir auch schon häufiger. Ja. Gerade wenn wir über Probleme in Bayern sprechen. Tja, da hätte ISA 2 und seine Kollegen hätten da schon einen Mehrwert liefern können, aber es sollte ja nicht so sein. Und auf diese Art und Weise muss man ganz klar sagen, wir wollen auf Erneuerbare umsteigen, aber die Gaskraftwerke werden wir behalten. Und die werden dann auch sehr teuer und sie werden dann auch sehr stark subventionsgetrieben dann weiterhin sein. Das heißt, wir sind dort in einem Kurs, dass wir sagen, wir wollen jetzt regulatorisch raus, aber wir brauchen es eigentlich. Wir brauchen es auch als Backup für diese Erneuerbaren. Wir brauchen es, weil der grüne Wasserstoff eine Utopie ist. Oder wir werden keine Industrie mehr haben, zumindest mal keine Grundstoffindustrie mehr. Also insofern hat man da so zwei Ebenen. Das eine ist, wie kann man da besser Risikomanagement mit den Gasspeichern betreiben? Wie kann man da rechtzeitiger, früher Ausschreibungen machen? Ich sag's jetzt mal, das ist eher ein technokratisches Thema nach dem Motto Risikomanagement verbessern. Aber das Thema Gasspeicher zeigt uns auch, wir haben nach wie vor eine große Abhängigkeit vom Thema Gasversorgung. Die bleibt auch, weil diese Energiewende uns nicht von fossilen Rohstoffen unabhängig machen kann. Dazu sind Solar und Wind nicht in der Lage. Von daher haben wir ein grundsätzliches Problem mit unserer Energiepolitik. Und das grundsätzliche Problem müssten wir angehen. Und das Thema, dass wir in Zukunft dann etwas besser das Risiko von Gasmangellagen steuern, ist dann im Vergleich zu dem grundsätzlichen Problem ein aus meiner Sicht eigentlich schon lösbares Thema.
Ja, also wir bleiben abhängig vom Gas. Das Thema wird uns weiter begleiten. Lieber Dr. Kané, vielen Dank für das Gespräch und wir sagen Tschüss und bis bald.
Dankeschön, Herr Scholl.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.